ist Wohlstand ein Glaubenshindernis, das wir vor unsere Blicke malen wollen von einer Familiengeschichte her, die uns das vielleicht aufleuchten lassen kann. Ich lese eine Begebenheit aus dem zweiten Buch der Könige, aus dem 5. Kapitel. Des Zusammenhangswesens wegen muss ich die Verse 1 bis 14 lesen. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Syrern Sieg gegeben. Und der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten aus dem Lande Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Und sie war vor der Frau Naamans, und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der zu Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz heilen. Und Naaman ging und berichtete seinem Herrn und sprach: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Lande Israel ist. Da sprach der König von Syrien: Geh, ziehe hin, und ich will an den König von Israel einen Brief senden. Und er ging hin und nahm mit sich 10 Talente Silber und 6000 Sekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel, und er lautete also: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, dass du ihn von seinem Aussatz heilest. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich Gott, um zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Mann von seinem Aussatz zu heilen? Aber fürwahr, erkennet er und sehet, dass er einen Anlass an mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Und Naaman kam mit seinen Rossen und seinen Wagen und hielt am Eingang des Hauses Elisa. Und Elisa sandte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Gehe hin, bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder werden und du wirst rein sein. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Siehe, ich hatte gedacht, er wird gewisslich zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen heilen. Sind nicht Abana und Parpa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich und zog weg im Grimm. Da traten seine Knechte herzu und redeten zu ihm und sprachen: Mein Vater, hätte der Prophet etwas Großes von dir gefordert, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat: Bade dich und du wirst rein sein? Da stieg er hinab und tauchte sich im Jordan 7-mal unter nach dem Worte des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er war rein. Soweit Gottes Wort. Ihr Lieben, wir tun hier einen Einblick in eine Familiengeschichte, die sehr dramatisch ablief. Auf der einen Seite Wohlstand, Wohlergehen, Karriere. Auf der anderen Seite die heimtückische Krankheit. Und damit fertig zu werden, ist kein leichtes Problem. Und dann wird von diesem reichen Mann, der ja Schätze genug mitnahm, er hätte ja gerne seine ekelerregende Krankheit bezahlt, wenn er sie losgeworden wäre. Aber hier zählen nicht Schätze. Wir können uns unsere Gesundheit nicht erkaufen. Wir können unsere Sündenschuld nicht mit irgendwelchen Mitteln loswerden, sondern wir müssen uns beschenken lassen. Und hier sind wir Menschen an einem schwierigen Punkt. Gott erwartet nicht Wiedergutmachung von uns, sondern Glauben. Und Wohlstand kann ein schweres Glaubenshindernis sein. Das sehen wir auch hier bei dieser Begebenheit. Wir wollen zunächst ein wenig in die Geschichte hineinschauen und sie vor unsere Blicke ein wenig ausziehen. Denn sie enthält viele geistliche Wahrheiten, die wir heute als Hilfe benutzen können und die uns auch wirklich als Hilfe an die Hand gegeben sind, dass wir vielleicht doch heute Abend den Kurs finden zu einem ganz neuen Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Hier wird von Naaman gesagt, dass er ein großer Mann war, ein angesehener Mann war, ein Kriegsheld. Wir würden heute sagen, er war Ministerpräsident von Syrien, er war Generalfeldmarschall, er war vielleicht mit vielen Orden und Ehrenzeichen ausgestattet. Wir haben das ja noch in Erinnerung, wie man Männer, die sich hervortaten oder für einen Truppenteil dann Orden bekamen, und die waren an Erfindungen sehr erfindungsreich im letzten Krieg. Da gab es ja nicht nur das Ritterkreuz, da gab es das Deutsche Kreuz in Gold, da gab es viele Auszeichnungen mit Brillanten, Schwertern und was nicht alles. Und damit wurde dann die Kampfmoral wieder angefacht, wenn einer dekoriert wurde. Obwohl wir unterwegs waren in einen damals noch unfassbaren Untergang, den wir dann auch miterlebt haben 1945. Wir müssen uns hier fragen aus dieser Geschichte heraus, was nützt alle Ehre? Was nützt alle Karriere? Was nützt alles Ansehen unter den Menschen, wenn zwei Worte, die so schrecklich sind in ihrer Auswirkung, von solch einem Menschen gesagt werden? Aber aussätzig. Wir wissen, dass Aussatz zu damaliger Zeit eine unheilbare Krankheit war. Heute nennt man das eine ähnliche Krankheit Lepra. Man hat heute hier und da schon einige Medikamente, den Menschen zu helfen. Aber im Grundsatz gibt es das nicht. Der Aussatz ist eine ekelerregende Krankheit, die systematisch zum langsamen Sterben führt. Denn der Mensch verfault am lebendigen Leibe und ein Glied nach dem anderen fault ihm ab. Und der Aussätzige durfte nie in menschlicher Gemeinschaft bleiben, sondern er musste zu denen, die diese ekelerregende Krankheit hatten, außerhalb der menschlichen Gesellschaft leben. Und von Ferne mussten sie rufen, Aussatz, Aussatz, unrein, unrein, kommt bitte nicht uns zu nah oder ihr seid Todeskandidaten, hieß das. Und solch eine Krankheit hat nun dieser große Generalfeldmarschall. Ihr Lieben, was bedeutet denn aller Ruhm und alle Ehre und alles Glück und aller Reichtum, wenn wir so elend dran sind und wissen, es kann uns kein Mensch mehr helfen? Da ist alle ärztliche und medizinische Kunst vorbei. Gewiss hatte dieser Mann aufgrund seines Geldes alle Heilmittel, die es damals gab, ausprobiert. Er hatte alles getan, was er tun konnte, was die Ärzte ihm empfohlen haben. Er hatte gewiss zu Hause schon einen ganzen Koffer mit allerlei Salben, die man hatte, um diese eigenartige Krankheit, die ja so harmlos beginnt, denn Aussatz beginnt irgendwo mit einem kleinen, hell glänzenden Flecken. Und da denkt man sich nicht groß was bei. Ihr Lieben, wie begann dann die Sünde? Die Sünde, die zum Tode führt, ganz harmlos. Mit dem Greifen nach einer von Gott verbotenen Frucht begann die Sünde, der Ungehorsam gegen Gott. Durch diesen kleinen Anfang wurde Adam und Eva in den Tod hineingerissen und durch sie wir alle. Und Paulus sagt das unmissverständlich in Römer 5, Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen Adam die Sünde in die Welt kam, durch die Sünde kam der Tod. Der Tod ist zu allen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Da bist du und ich nicht ausgenommen. Und weil wir nun wissen, dass wir sterben müssen, ist es ja eigentlich schon ein frivoles Verhalten Gott gegenüber, dass wir so tun, als seien wir Schönheitskönige, als wenn Gott mit uns zufrieden sein könnte. Ich höre ja immer wieder das Wort, mit mir kann der liebe Herr Gott zufrieden sein. Nein, kann er nicht. Es gibt nur Ungehorsame unter der Sonne. Der Einzige, der gehorsam war, war der Sohn Gottes. Nur über dem und sonst niemand hat Gott sein Prädikat aussprechen dürfen, als der Geist Gottes in Gestalt der Taube, als er im Jordan vor Johannes dem Täufer stand, hörbar für alle, die da waren, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich mein Wohlgefallen. Wir haben es alle nicht. Wir bekommen es aber, wenn wir uns mit diesem Sohn verbinden im Glauben. Und dann bekommen wir sogar sein ewiges Leben. Das ist eine ganz gewaltige, tolle Sache. Nun drei Dinge. Wir sehen zunächst einmal den Menschen in seiner vollkommenen Verlorenheit. Niemand unter der Sonne wird deinem Leben eine Elle zusetzen können. Da werden alle Professoren am Ende beim Wettlauf mit dem Tod die Waffen strecken müssen. Da geht's nicht mehr. Das Zweite, ein wunderbarer Wegweiser, den Gott immer wieder für so hoffnungslose Leute gibt. Und das war hier in dieser Geschichte ein junges Mädchen, das man in die Gefangenschaft verschleppt hatte. Und das Dritte ist dann die Hilfe, die Gott immer wieder, wenn wir ihm gehorchen, jedem schenkt und jeden erleben lässt. Über diese drei Punkte wollen wir ein wenig nachdenken. Nun, der Aussatz des Leibes, eine schreckliche, furchtbare, in Worte gar nicht zu schildernde Krankheit. Wir dürfen dankbar sein, dass in unseren Breitengraden diese Krankheit gar nicht erstmal bekannt ist. Aber eine andere ist sehr wohl bekannt und wir seufzen alle darunter, dass das scheinbar immer mehr um sich greift und auch die Angst einem oft im Nacken sitzt. Wird nicht eines Tages der Arzt mir eröffnen, Krebs. Nun, Gott sei Dank gibt es auch heute noch Möglichkeiten, vor allen Dingen, wenn wir Kinder Gottes sind, sterben wir sowieso am Willen Gottes, dann kann uns der Herr auch solche Wege führen, aber er kann sich auch mächtigerweise, kann uns helfen, kann uns gesund machen, und das habe ich bei vielen erlebt und bin dankbar darüber, dass man an der Hand unseres Herrn solche Dinge auch heute erleben darf. Nun, der Aussatz des Leibes ist schrecklich, weil er zu einem grausamen Tod führt, aber tausendmal schrecklicher ist der Aussatz der Sünde. Denn in der Bibel wird der Aussatz immer mit dem Bild der Sünde verglichen. So wie der Aussatz furchtbar mit einem langsamen Aufratensterben zum Tode führt, so führt die Sünde ebenfalls aufraten sterben zu müssen, weil die Sünde kaputt macht, den ganzen Menschen zerstört und von da aus ist der Aussatz der Sünde schlimmer. Weil der Aussatz des Leibes führt zum physischen Tod, der Aussatz der Sünde führt zum physischen und zum ewigen oder dem zweiten Tod, wie die Bibel sagt. Das ist die ewige Trennung von Gott. Und deswegen müssen wir uns einfach fragen, wie können wir denn dem zweiten Tod entfliehen? Und ich bin dankbar, dass auch diese Geschichte uns ganz klar zeigt, wie das möglich sein kann. Nun, dieser so hochgestellte Mann, der vor dem König von Syrien ein angesehener Mann war, er hatte aus dem letzten Krieg aus Israel ein Mädchen gefangen, weggeführt und hatte sie nun als Dienstmagd bei seiner Frau. Man hat von diesem Mädchen nicht groß Notiz genommen. Man hat ihr vielleicht ein kleines, armseliges Dachstübchen im Haus gegeben. Aber sie hat ohne Murren die Arbeit getan bei ihrer Chefin. Sie hat sogar Zeugnis von ihrem Herrn abgelegt. Sie hatte Mitleid sogar mit ihren Feinden. Und sie hatte einen großen Glauben an den Propheten, den es in Israel gab. Und wenn wir einmal einen Augenblick bei diesem Mädchen stehen bleiben, dann ist das für uns Kinder Gottes ein leuchtendes Vorbild. Wir wissen nicht, wie viele Stunden und Nächte sie vielleicht geweint hat, wie sie fast vor Heimweh zugrunde ging, in feindes Land verschleppt, den Dreck fegen für ihre Chefin. Aber sie hat das ohne Murren getan. Wir lesen nichts davon, dass sie aufsässig war, sondern dass sie ein tiefes Mitleid empfand, als sie eines Morgens beim Schlafzimmer in Ordnung machen, auf einmal ihre weinende Chefin sah und sie aus ihrem Mitleid heraus fragt, was haben Sie denn? Ach, sagt sie, ich mache es dir gar nicht sagen, weißt du, mein Mann war doch weg zum Professor X Und er kommt nach Hause und er hat festgestellt, das ist ja nicht nur eine harmlose Hautkrankheit, sondern mein Mann ist vom Aussatz befallen. Weißt du, ich bin zutiefst gerührt. Das heißt für mich, unsere schöne Ehe ist vorbei. Nie wieder werde ich mit meinem Mann zusammenkommen. Er muss weit von mir entfernt den grausamen Weg des Sterbens gehen. Ich kann ihm nicht mal zur Hand gehen bei seinem elenden Sterben müssen, sondern wir sind für immer getrennte Leute. Kannst du dir vorstellen, wie es um mein Herz bestellt ist? Und dieses Mädchen macht nicht groß Aufsehen, sondern sie sagt nur einfach und schlicht, ach, wäre doch mein Herr vor unserem Propheten in Samaria, dann würde der ihn von seinem Aussatzübel heilen. Und vielleicht hat die Herrin gefragt, was sagst du da? Was bei euch im Land, wir haben doch gegen euch Krieg geführt, wie bei euch im Land gibt's einen Mann, der vom Aussatz heilen kann? Das klingt mir ja fast wie ein Märchen. Mein Mann hat doch hier in unserem Land, in Syrien, schon alle Kapazitäten ausprobiert. Der ist doch beim besten Hautprofessor gewesen, den wir im Land haben. Und die haben alle gesagt, wir können nicht mehr helfen, Herr Generalfeldmarschall. Sie sind ein Kind des Todes. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Familie nicht infizieren. Schnell aus dem Hause raus. Wie und du sagst, bei dir zu Hause gibt es einen Propheten, der helfen kann? Woher weißt du das denn? Oh, sagt sie, an diesen Propheten glaube ich. Ich habe in meinem Land viel gehört, was dieser Elisa getan hat. Und ich denke, wer seine Bibel kennt, der weiß ja auch, was er getan hat. Denn Elia, sein Vorgänger, der den Elisa in seine Nachfolge rief, der hat ja 8 Wunder getan. Und als Elia den Elisa, den Nachfolger, auf die Probe stellt, als er über den Jordan ging und sagt, bleib du zurück. Nein, ich gehe mit dir. Dann sagt er, du darfst dir etwas erbitten. Und dann sagt Elisa zu Elia, das doppelte Maß von Kraft und Weisheit, was du hast. Und dann sagt Elia zu Elia, du hast dir Schweres erbeten, aber es wird dir werden. Und dann können wir die Bibel nachlesen. Elia hat 8 Wunder getan und Elisa 16. Genau das doppelte Maß an Kraft und Weisheit, was Elia hatte. Und das größte Wunder, der tote Elisa, als er nicht mehr lebte, hatte man ihn ins Grab gelegt und einen anderen Toten legt man mit in die gleiche Gruft. Und dann lesen wir doch sag und schreibe, als der Tote die Gebeine Elisas berührte, des toten Elisa, stand der Tote, nicht Elisa, der Tote auf. Das heißt, für mich geht die Kraft der Glaubensmänner über das Grab hinaus. Und vielleicht liegt da das Geheimnis von der Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Und deswegen brauchen wir als kleine Schar, als Kampfgemeinde hier auf diesem toten Acker nicht mutlos zu werden. Sondern die Wolke von Zeugen umgibt uns und wir dürfen um ihrer Seligkeit willen, die sie schon erreicht haben, nicht müde werden in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und wir wollen mit ganz großer Freude weitersagen, dass es so etwas Herrliches gibt. Nun, als nun die Frau ihrem Mann sagt, stell dir mal vor, unser Dienstmädchen, was du da als gefangenes Mädchen hergeschleppt hast, die sagt doch sage und schreibe, in ihrem Land Israel, da gibt es einen Propheten, der kann helfen. Der Naaman ist fasziniert, der sagt, was hat das Mädchen gesagt? Das werde ich sofort meinem König sagen. Und das tut er auch, er geht zum König und sagt ihm das. Und dann nimmt er viele Geschenke mit. Und wir haben das ja gelesen vorhin. Er ging mit sich und nahm 10 Talente Silber und 6000 Sekel Gold und 10 Wechselkleider. Und das alles wollte er einsetzen, wenn ihm einer half. Ihr Lieben, hier merken wir etwas von Reichtum. Wisst ihr, wenn ich erzählen würde, wenn die Reichen jetzt von ihrem Überfluss jeden Monat auf ein Konto, was dann für Sozialzwecke benutzt wird, so und so viel bezahlen, dann haben sie am Ende einen Platz im Himmel. Was meint ihr, was die Banken morgen für Arbeit kriegen? Oh, den Himmel verdienen, das wollen sich die Menschen gerne. Oh, wenn ich da einen geheizten Sessel bei Gott in der Herrlichkeit habe und kann mir den selber erarbeiten und bezahlen. Aber selbstverständlich mache ich mit. So ist das Denken der Menschen. Und Gott sagt, ich will von euch gar nichts. Deswegen werden wir auch niemals sagen, wir wollen jetzt mal sammeln. Nein, nein, da denken wir nicht dran. Umsonst sind wir von Gott beschenkt. Umsonst geben wir die herrliche Botschaft der Liebe weiter, die die Menschen verändert und ans Ziel in die ewige Heimat bringt. Nicht bezahlen. Hier Naaman nimmt vieles mit und will natürlich einen großen Einsatz bringen, wenn nur diese ekelerregende Krankheit verschwindet. Und dann kommt er zu dem König von Israel. Und der König von Syrien hat ihm einen Brief geschrieben. War erstaunlich, dass er jetzt da nach Israel gehen musste. Hatte ja gerade Krieg gegen ihn geführt. Hätte ja auch sein können, dass der König von Israel ihn sofort hinter Schloss und Riegel setzt. War doch ein Feind, der da ankam. Aber er hat einen Brief vom König von Syrien. Und da steht drin, wenn ich jetzt meinen Knecht Naaman zu dir schicke, dann habe ich die große Bitte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Ihr Lieben, dass der König von Israel verzweifelt war, dass der König von Israel dachte, nun schau mal an, dieser ravinierte König in Syrien will jetzt auf einen Trick mich reinlegen, damit er wieder mit mir neu einen Kriegszustand herbeiführen kann. So sah der König das. Also er glaubte, sich in eine Falle gelockt. Aber er sagt dann, bin ich etwa Gott, um lebendig zu machen? Bin ich Gott, um einen vom Aussatz zu heilen? Und dann kommt der Gedanke, er kennt, der sucht einen Anlass. Der will wieder neu einen Krieg vom Zaun brechen. Der will uns wieder neu Leute in die Gefangenschaft führen und unser Volk ruinieren. Aber nach diesem eigenartigen Verhalten, und das war ein Zeichen der absoluten Hilflosigkeit, da zerreißt der König von Israel seine Kleider. Damit wollte er bekunden, ich bin zwar König, aber ihr könnt doch nicht mit solchem Ansinnen zu mir kommen. Was erwartet ihr denn? Ich bin doch kein Übermensch. Ich bin doch nicht für Krankheiten zuständig. Ich bin doch nicht Gott, sagt der König von Israel. Er zerreißt seine Kleider. Wisst ihr, dass in Joel 2, Vers 13 steht? Zerreißet nicht eure Kleider, sondern eure Herzen. Wisst ihr, was das heißt? Wir haben so granitharte Herzen, dass ich fast glaube, auch im pietistischen Württemberg, wo man ja die Botschaft Gottes vielleicht oft genug gehört hat, habe ich die große Sorge, dass um die Herzen der Zuhörer eine religiöse Hornhaut gespannt ist, durch die die Pfeile Gottes überhaupt nicht mehr hindurchgehen. Und da könnte man schon sagen, zerreißt nicht eure Kleider und sagt damit, ich bin hilflos, sondern zerreißt einmal eure Herzen, damit der Same des Wortes Gottes hineinfällt, sonst seid ihr auf dem Weg ins Verderben und in den Untergang. Denn ohne Christus gibt es kein ewiges Leben, sondern es gibt ewige Verdammnis ohne ihn. Und das sollten wir einmal für uns verbuchen und sollten nicht gleichgültig immer wieder den Weg des schrecklichen Sterbenmüssens gehen. Elisa, er hat einen herrlichen Namen. Mein Gott ist Heilspender. Und er lässt nun dem König sagen, er hat von diesem Drama da gehört, lass sie doch zu mir kommen. Dann soll er erkennen, dass ein Prophet Gottes in Israel ist. Ja, wusste denn der König in Israel nichts von einem Propheten in seinem Land? Nein, nein, es gab viele gottlose Könige in Israel. Die haben den großen Gott provoziert, wie es schrecklicher nicht sein kann. Und möglicherweise war dieser König dann auch wieder einer, der nicht nach Gott fragte und nichts von einem Propheten wusste und von den Wundern Gottes keine Ahnung hatte. Aber nun kommt er zu dem Elisa. Und jetzt ist die Hilfe ja nicht mehr weit entfernt. Er steht am Hause Elisas. Er hat sich zunächst einmal vorgestellt, dass der Prophet in einem Prunkpalast wohnt und stellt nun fest, ach, der wohnt aber doch in einer einfachen Hütte. Das soll ein Prophet Gottes sein? Der müsste doch schon nach außen hin hervorstechen, aber das war gar nicht. Und jetzt kommt das Allerprovozierendste für diesen großen Generalfeldmarschall. Als er vor dem Hause Elisa steht, kommt nicht Elisa heraus, der Prophet, verneigt sich vor ihm und sagt, Herr Generalfeldmarschall, das ist mir eine Ehre, dass ich einen so großen Mann einmal zu Gesicht bekomme. Das ist mir ein Geschenk, das werde ich im Leben nie vergessen. Nein, der kommt gar nicht raus. Der schickt einen Boten und sagt dem Generalfeldmarschall, gehe hin, bade dich 7-mal im Jordan und du wirst rein sein. War doch eine einfache Sache, oder nicht? Der hätte doch eigentlich jubeln müssen, ja, all meine Geschenke, da will er die denn nicht haben? Nein, die will er gar nicht. Ja, das war aber doch kein Problem, an den Jordan zu fahren und sich 7-mal unterzutauchen. Wie? So einfach soll diese ekelerregende Krankheit verschwinden? Ja, so einfach. Aber wisst ihr, das ist ja beim Evangelium auch so. Weil es so einfach ist, kapieren so wenige, weil die irgendetwas ganz Kompliziertes sich vorstellen. Das ist es aber nicht. Deswegen sagt Paulus einmal in 1. Korinther 1,18, das Wort vom Kreuz, die Kreuzesbotschaft deines Heils, ist Torheit für alle die, die verloren gehen. Für uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Was ist es für dich? Das eine oder das andere kann nur sein. Ich wünschte, es wäre für dich schon Gottes Kraft geworden. Sonst bist du ohne das Kreuz auf dem breiten Weg und irgendwo wirst du im Verderben aufwachen. Naaman sah das als Torheit. Er wird sogar zornig. Was hat der Elisa ihm denn Böses getan? Doch gar nichts. Warum wird er denn zornig? Ja, er sagt das auch. Ich hatte gedacht, so, jetzt kommt seine Vorstellung. Ich hatte gedacht, dass der kleine Prophet Elisa da rauskommt und dass er dann seine Stelle über die kranken Stellen schwingt und so den Aussatz verschwinden lässt. Ich hatte gedacht, ihr Lieben, wie viele Leute gibt es im christlichen Land, die sich was ausgedacht haben? Ich hatte gedacht, ich bin doch das Schlechteste nicht. Mit mir kann der liebe Herrgott zufrieden sein. Ich hatte gedacht, ich bin doch getauft und konfirmiert und bin ja auch Mitglied in der Kirche und kriege ja jeden Monat meine Kirchensteuer abgehalten. Ich denke, mit mir wird Gott schon zufrieden sein. Wisst ihr einmal, die Kirche ist voll von solchen Leuten. Nicht die Kirche, die Hölle ist voll von solchen Leuten, die so geglaubt haben, das sind Institutionsgläubige. So was gibt es doch gar nicht. Sondern wir müssen doch Christen werden. Und wer wurde Christ genannt in der Apostelgeschichte 11? Der wurde Christ genannt, der des Glaubens an Christus ist. Du kannst doch nicht Urkundenfälschung begehen, das wird hier bestraft und von Gott auch. Du kannst dich doch nicht Christ nennen, ohne mit Christus eine innige Verbindung eingegangen zu sein. Nach dem Johannesevangelium Kapitel 1,12 heißt es doch, so viele den Herrn Jesus aber annahmen, denen gibt Gott das Recht, seine Kinder zu sein, sonst keinem. Wann hast du denn Christus aufgenommen? Ja, das musst du wissen. Es ist nicht entscheidend, dass du genau den Tag weißt. Aber eins ist entscheidend, dass du sagen kannst, einst war ich tot in Sünden und Übertretungen, jetzt bin ich auf der Seite des Lichts. Jetzt gehöre ich meinem Heiland. Sonst ist dein ganzes Leben Unsinn. Und wenn du heute Nacht abgerufen würdest, wärst du 5 Minuten später schon im Hades und wüsstest um deinen Rechenfehler, dass deine Ewigkeit für immer dahin ist. Ich hatte gedacht, ihr Lieben, es geht nicht um das, was wir denken. Heute ist das genauso in dieser Welt. Ich hatte gedacht, so wird das auch hier sein. Manche Menschen mögen ja den Prediger nicht. Ja, ich hatte gedacht, ich habe mir den ganz anders vorgestellt. Irgendwie findet man ja nicht zu jedem so direkt eine Antenne. Ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Aber ihr Lieben, es kommt doch nicht auf den Verkündiger an, sondern auf die Botschaft. Die Botschaft ist von Gott. Der Verkündiger sollte eigentlich gar nicht sichtbar werden, aber es geht ja nicht. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Und ich sage einfach nur schlicht Gottes Wort weiter. Wer das tut, ist nicht entscheidend. Gott arbeitet mit verschiedenen Werkzeugen und da wir Menschen alle unterschiedlich sind, hat er auch unterschiedliche Werkzeuge. Es ist klar, dass nicht jedes Werkzeug für diesen oder jenen passend ist, aber der Herr hat so viele Werkzeuge, dass jeder die Botschaft irgendwann hört. Ihr Lieben, wenn wir ein Telegramm bekommen, dann ist das ja eine Eilbotschaft. Was würdet ihr denken, wenn einer, der euch sehr lieb hat, und durch ein Eiltelegramm euch mitteilen will, dass eine Gefahrensituation auf euch zukommt und ihr würdet das Telegramm in die Schublade legen und einfach gar nicht reinschauen. Das wäre ja Beleidigung für den, der sich die Mühe gibt und euch das Telegramm schickt. Das hat ihn ja auch noch Geld gekostet und ihr schmeißt es an der Seite. Und dann müsst ihr das Unheil erleben. Ihr Lieben, Gott hat uns ein Telegramm geschickt, seinen Liebesbrief. Er hat uns aufgeschrieben, was Sache ist, wie Gott uns sieht und wohin unser Weg geht und was geschieht, wenn wir seinen Sohn als Heiland und Retter annehmen, dass wir dann einen Platz im Himmel in der Herrlichkeit haben. Steht alles drin. Können wir nachlesen. Ihr Lieben, wenn ich mich in einer Großstadt verlaufe, das kann ja leicht passieren. Ich kam einmal vor vielen Jahren in München zu einer Evangelisation an, und zwar am Oktoberfest. Was hatte ich als Rheinländer für eine Ahnung vom Oktoberfest in München? Aber da war die Stadt gestaut zu. Ich wusste nicht einmal anzuhalten, zu fragen, wo ist denn die Auestraße? Wagte ich anzuhalten, parken ging sowieso nicht. Auto hinter Auto, eine Blechlawine. Aber ich stand dann in der zweiten Reihe, versuchte runterzudrehen, wollte dann rüberrufen zum Bürgersteig, wo ist die Auestraße? Dann haben die hinter mir gehupt, dass ich gar nichts verstanden hätte, wenn wirklich einer so gewusst hätte. Also ich musste weiterfahren. Ich war nachher aus München raus und habe gesagt, oh Herr, hilf mir, ich bin ja dankbar, dass ich früh genug gefahren bin. Aber ich muss ja nun pünktlich sein, wie komme ich in die Auestraße? Und nachdem ich aus der Stadt raus war, aus dem Gewühl raus war, treffe ich dann einen Mann, der sagte, oh, da kann ich Ihnen helfen. Der hat mir das so brillant erklärt, dass ich nicht mehr fragen brauchte. Ich stand nachher vorm Versammlungshaus in der Auestraße. Das war für mich ein wertvoller Mann. Ich hätte ja auch da den Generaldirektor oder den Oberstadtdirektor von München treffen können. Der kannte sich aber in der Stadt nicht aus, weil er gerade da erst in Amt und Würden eingetreten ist. Dann hätte der kluge Mann mir nicht helfen können. Der hätte gesagt, ja wissen Sie, Auestraße, ich bin in München noch so fremd wie Sie. Ich kann Ihnen nicht helfen. Seht ihr, es kommt nicht darauf an, welch einen Titel derjenige hat, der mir hilft, sondern es kommt darauf an, dass der sich auskennt, wo es lang geht. Und das ist beim Evangelium genauso. Wir brauchen Menschen, die sich auskennen, wo es lang geht. Und das sind die, die auf dem Weg zum Himmel sind, die das Elend auf dem breiten Weg kennengelernt haben, aber sind vom breiten Weg umgekehrt und sind jetzt auf dem schmalen Weg zur Herrlichkeit. Naaman war nicht zu stolz, den Rat des gefangenen Mädchens anzunehmen. Und das war ja nun ein gefangenes Mädchen und er war der große Generalfeldmarschall. Aber das, weil er nun kein Heilmittel für ihn gab und er wollte nicht sterben, da hat er auf das Mädchen gehört. Aber was würdest du denken von einem Menschen, der genau weiß, ich habe irgendwie im Körper Probleme, da stimmt was nicht. Der Arzt, und das ist wirklich ein bekannter Arzt, der Fachmann ist auf diesem Gebiet, ein guter Internist, es gibt kaum einen besseren. Und er hat mich nun untersucht und seine Diagnose lautet so und so. Und jetzt gibt er mir ein ganz fantastisches Mittel. Und sagt, wenn Sie das regelmäßig einnehmen, Sie werden schon in ganz kurzer Zeit Erfolg merken. Was meint ihr, wenn der Patient jetzt das Mittel zu Hause hat, stellt das auf den Wohnzimmerschrank, geht morgens dran vorbei und sagt, ich bin dankbar für diesen Spezialisten. Bin dankbar, dass der so ein Mittel erfunden hat und schaut sich das morgens an und geht am Mittel vorbei. Wann wird das helfen? Gar nicht. Das Kreuz von Golgatha ist das einzige Heilmittel für dich. Und immer noch gehst du am Kreuze vorbei und hast keinen Blick für den Herrn. Das Kreuz ist die Lösung deiner Sündenkrankheit.
Und wenn du das Kreuz nicht findest und unter dem Kreuz nicht die Kapitulation durchführst, wirst du einmal vorm großen weißen Thron kapitulieren müssen. Aber das heißt ewig verloren sein. Das willst du doch wohl nicht dir zumuten. Denn so viel Eigenliebe sollte jeder haben, dass er das in Ordnung bringt. Wie gedenkst du denn vom Sündenaussatz frei zu werden? Durch deine Religion oder Institution kennt Gott gar nicht. Durch deine guten Werke? Wie viele Werke müsstest du denn tun, bis das der Sündenaussatz abgegolten wäre? Kannst du nicht sagen. Hilft auch nicht. Denn aus Gnaden seid ihr errettet, schreibt Paulus den Ephesern, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit kein Fleisch sich rühme. Also Werke zählen nicht. Willst du durch Philosophien oder Ideologien mit Gott ins Reine kommen? Gott kennt den Weg nicht. Mach Schluss damit. Nicht Kultur hilft dir. Ihr Lieben, es hilft doch nicht, wenn ich irgendwo eine lokale Krebsgeschwulst habe, wenn ich jetzt die Außenseite meines Körpers mit Vaseline einpinsel. Das kann ich machen, bis dass man mich beerdigt, aber es hilft nicht. Hör doch auf, mit dieser frommen Vaseline zu operieren, sondern lass doch einmal den Krankheitsherd, deine elende Sünde löschen. Das geht nur durch das Blut Jesu Christi. Das macht rein von aller Sünde. Aber du musst es in Anspruch nehmen. Nicht nur anschauen, darüber staunen und sagen, ach ja, mach wahr sein. Dann bleibst du auf dem alten Kurs in die falsche Richtung und landest im Verderben. Wir sehen, dass Naaman sehr, sehr unwillig ist, obwohl er gar keinen Grund dazu hat. Er sagt dann und bricht wieder aus, weil ihm das unlogisch ist. Sind nicht Abana und Parpa die Flüsse bei uns in Damaskus besser? Jetzt erwartet der Prophet von mir in den dreckigen Jordan, das heißt ja der herabeilende, der Todesstrom. Nein, wenn schon im Wasser baden, dann fahre ich nach Hause zu meinen Flüssen Abana und Parpa. Und dann lesen wir doch tatsächlich im Text, und er wandte sich und zog weg im Grimm. Der Todeskandidat, bei solcher einfachen Auflage, die er bekommt, schafft es nicht, gehorsam zu werden und zu glauben, weil irgendwie sein stolzes Herz nicht mitmacht. Er zieht weg im Grimm. Ihr Lieben, es ist nicht unbedingt schlimm oder schädlich, wenn einer mal zornig wird. Das habe ich auch schon erlebt. Man kann schon ärgerlich werden, wenn man die Wahrheit hört und will nicht drauf eingehen. Aber ich sage mir, wenn einer mal richtig auf die Barrikaden geht und dann am Ende das Heil erlebt hat, dann freue ich mich mit ihm. Das andere ist schnell vergessen. Also, dass der zornig wird, das ist noch kein Problem. Denn Gottes Wille ist nun einmal für uns das verachtete Kreuz. Und für ihn war es eben 7-mal im Jordan zu baden. Ist natürlich demütigend vielleicht für solch einen Generalfeldmarschall, der hoch zu rossig seine eigenen Vorstellungen gemacht hatte, wie das alles gehen sollte und müsste. Ich dachte, so sagen die Menschen auch heute. Weißt du nicht, dass Gottes Gedanken so viel höher sind wie der Himmel über der Erde? Weißt du nicht, dass Gott alleine wahrhaftig ist? Und wenn Gott sagt, zu deiner Rettung gibt es hier auf diesem toten Acker nur das Kreuz. Unterm Kreuz ist Friede, tiefe, tiefe Ruhe. Nur da fließt Jesu Liebe matten Seelen zu. Nur da versiegt die Quelle bitterer Tränen Flut und von Sünden helle macht nur des Lammes Blut. Wenn du das nicht in Anspruch nimmst, gehst du an deinem Sündenaussatz zugrunde. Naaman zog weg im Grimm. Aber Gott sei Dank, er hatte einige Knechte mit. Sie reden ihn, das war damals üblich, sie sagen, mein Vater, weil so ein hoher Mann wie Naaman war, wurde von den Knechten so angeredet. Und sie sagen, hätte der Prophet etwas Großes gefordert, hättest du das nicht getan? Doch sicher, der hätte all seine Werte, die er mitgebracht hat. Und da sehen wir, Wohlstand kann Glaubenshindernis sein. Der will bezahlen, aber nicht glauben. Das ist sein Problem. Hätte Elia gesagt, hör mal, du musst die 150 Meilen, die 225 Kilometer, die du hoch zu Ross hergekommen bist, die musst du jetzt auf Händen und Füßen nach Hause robben. Das dauert natürlich ein paar Monate, aber dann bist du wenigstens gesund. Der Naaman wäre nach Hause gerobbt, der wollte gesund werden. Hätte Elisa gesagt, du musst 2 Jahre in eine einsame Insel und musst da bittere Kräuter essen. Der Naaman hätte das getan, der wollte gesund werden. Aber jetzt so einfach 7-mal im Jordan baden, er will das nicht wahrhaben und kapiert das nicht. Aber seine Knechte haben es geschafft. Sie lassen nicht locker. Sie sagen, mein Vater, nun mach es doch. Du machst doch nicht falsch. Wenn es auch nicht hilft, dann probier's doch aus. Und dann kommen ein paar herrliche Worte. Da stieg er hinab. 4 Worte. Wo stieg er hinab? Von seinem hohen Ross. Von seinem Stolz stieg er runter. Wahrscheinlich sind viele hier, die haben ihr Pferd eine Nummer zu groß gewählt. Sitzen auf dem hohen Ross und können so schlecht runtersteigen. Das ist doch die Urkrankheit. Gott macht uns doch keinen Vorwurf. Ich euch auch nicht. Ich kenne doch, ich weiß doch, was ein stolzes Herz ist. Gott widersteht dem Hochmütigen, nur dem Demütigen gibt er Gnade. Deswegen musste der Naaman sich demütigen, der musste runter vom Ross. Und die Knechte haben es geschafft. Ich möchte jetzt an der Stelle der Knechte sein für euch. Steigt runter vom hohen Ross. Probiert das aus, was Gott sagt. Und nun steht der Naaman im Jordan. Und nun taucht er einmal unter. Er hat es jetzt endlich geschafft, dass er das tut, was der Prophet gesagt hat. Er kommt wieder hoch. Er taucht wieder unter, kommt wieder hoch. Er schaut natürlich auf seine kranken Stellen. Er war 2-mal unten. Ist nichts. Alles noch da. Er geht 3-mal runter, kommt hoch. Er geht 4-mal runter, kommt hoch. Es müsste doch jetzt über der Hälfte weg sein. Ist nichts. Er wollte schon raus. Er sah schon einige am Rand, die lächeln. Weißt du, es gibt ja so eine Freude, die ist so eine ganz besondere, die nennt man Schadenfreude. Weißt du, wenn man sich so die Hände reibt, ach, so ein Generalfeldmarschall, dieser Bursche, der muss jetzt mal... Wir kennen das ja alle. Wenn andere Nachteile hat, dann freuen wir uns. So waren da auch einige, die haben gegrient und gelacht. Jetzt haben wir den Generalfeldmarschall. Jung, was blamabel. Jetzt war er 4-mal unten. Ist noch so krank wie vorher. Aber einige Knechte, die ihn liebten, die sagten, hör mal, der Prophet hat gesagt 7-mal. Du hast erst 4-mal. 5-mal geht er runter. Kommt hoch. 6-mal runter. Geht hoch. Er schaut wieder auf seine Stellen. Ist nichts. Aber dann zum 7. Mal. Und er kommt aus dem Wasser hoch. Das Fleisch war wie das Fleisch eines jungen Knaben. Ich hätte beinahe gesagt, er macht im Jordan einen Luftsalto. Schrie laut, ich bin gesund. Ihr Lieben, woher kam das? Warum ist er nicht beim 6. Mal zumindest schon von der größten Teil seiner Krankheit befreit gewesen? Es geht bei Gott um Gehorsam. Gehorsam war 7-mal. Und der Spannungsbogen vom 1. bis zum 7. Mal hat ihn natürlich unheimlich in den Griff genommen. Immer wieder die bohrende Fragen des Zweifels. Und wenn es beim 7. Mal auch noch nicht geklappt hat, ich, der blamierte Generalfeldmarschall, in meinem Land werde ich ausgelacht, was ich mir da geleistet habe. Aber als er wirklich gehorsam war, und Gehorsam ist besser als Opfer, als er wirklich den Willen Gottes tat, der durch den Propheten ihm gesagt war, bade dich 7-mal im Jordan und du wirst rein sein. Ob du auch heute gehorsam wirst, denn Gott sagt dir, weißt du, ich habe dich so lieb. Ich habe meinen Sohn, den ich über alles liebte, für dich in Tod und Gericht am Kreuz dahingegeben. Ich habe alle deine Schuld, die du begangen hast in der Vergangenheit, die Schuld, die du heute getan hast und die morgen kommen könnte, bis an dein Lebensende kommen könnte, habe ich auf meinen Sohn gelegt. Den habe ich unter Gericht gestellt und habe in die Zorngluten, die ich der heilige Gott über der Sünde habe, erleben lassen. Und nun darf ich dich bitten, komm doch zum Kreuz mit deinen Lasten. Müder Pilger, du an dem Kreuze kannst du rasten, da ist Ruhe. Und wenn du heute Ja sagst, gehorsam wirst, dann gehst du nachher durch den Zeltausgang und bist erleichtert, weil dein Sündenaussatz nicht mehr existiert. Der Sohn Gottes und das Blut Jesu Christi macht dich so rein, wie der Sohn Gottes am Throne der Herrlichkeit rein ist. Und das ist Gottes Angebot. Was willst du machen damit? Willst du elendig zugrunde gehen an deiner Sündenkrankheit oder willst du geheilt die paar Jahre, die Gott dir gibt, über diesen toten Acker laufen, immer in dem Wissen, es geht nach Hause und wer weiß, wie bald und ich darf die Herrlichkeit Gottes schauen. Der Herr schenke, dass du heute und jetzt nicht so lange zögerst und so viel Hilfe brauchst wie der Naaman, sondern dass du heute sagst, oh Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich meine Schuld bezahlt hast. Herr Jesus, ich bring dir meine Schuld. Hier hast du sie. Ich danke dir, dass du sie bezahlt hast. Bitte vergib mir. Ich danke dir für dein Sterben an meiner Stadt. Und du hast das ewige Leben, wenn du an ihn glaubst.